Mir geht es ausschließlich um meinen Vater. Ich meine, was er da für Lügergeschichte von seiner kriminellen Szene da verklackert, das ist ja alles, das kann er ja machen.
Hallo und herzlich willkommen zu Die Macht der Worte, der Podcast. Authentisch, praktisch, gut. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge.
Sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu Die Macht der Worte, der Podcast, der da anfängt, wo dein Gottesdienst aufhört, in der 190. Ausgabe, noch 10 Stück, dann haben wir die 200 voll. Ja, und dann machen wir ein kleines Feuerwerk natürlich. Wie das ausschaut, schauen wir mal. Mein Name ist Steve, ich bin der Host dieser christlichen Podcast-Show und ich begleite euch in den 4 Kategorien, die von Bibeldiskussionen zu lustigen Sachen in unserem christlichen Leben hin zu Beziehungen mit sich selbst und so weiter und so fort und Special Guests sind. Weiß ich jetzt auch nicht genau, aber wir fangen mal an. Heute wird nicht so lange rumgeredet. Was ich sagen wollte ist, und es kommt auch heute in der Episode vor, kam schon letzte Woche vor, wo Wilhelm Bunz über sein Rauchen bzw. das Drehen von Tabak und Paper geredet hat, dass er das kann. Und aus einer zuverlässigen Quelle weiß ich, dass er das kann und dass da nichts komisch erschien, wie er eine Bibel und Tabak gedreht hat. Deswegen kann ich nur sagen, zu letzter Woche bzw. auch dieser Woche, dieser Vorwurf ist zumindest schon mal falsch, außer meine Quelle hat nicht gescheit hingeschaut bzw. Kennt sich gar nicht aus, was ich jetzt nicht glaube natürlich. Gut, wir räumen das Feld mal von hinten auf. Wir haben ja Wilhelm Bunz zu Gast. Das ist die vorletzte Episode, also freut euch, es kommt demnächst was Neues, wem es schon zum Hals raushängt. Diese Vorwürfe und vielleicht habt ihr euch selber ein Bild gemacht, was jetzt die Wahrheit ist oder was für euch die Wahrheit ist. Und denkt euch, jetzt muss auch gut sein. Und wir haben das damals, wie wir es aufgenommen haben, wir saßen wirklich, glaube ich, 3 Stunden zusammen und haben neben den Aufnahmen noch so weiter geredet. Und ja, dabei kamen eben 8 Episoden raus. Jetzt haben wir noch eine zusätzliche, so ein kleines Special-Ding heute. Und zwar haben wir den Bruder von Wilhelm Bunz im Interview bzw. im Telefonat. Und ich habe ihn angerufen, habe ihn gefragt, ob er nicht Interesse hätte, da mal kurz ein Statement zu geben. Und zwar den Bruder, der eben dieses YouTube-Video rausgebracht hat. Und ihr merkt auch, also beim Schneiden ist mir das auch aufgefallen, da war ich ein bisschen härter im Hinterfragen wie bei Wilhelm, und da merkt man einfach auch diese Beziehung, die ich jetzt zum Bruder nicht habe, wo es mir dann auch, ja, ich will jetzt nicht sagen egal ist, was er dann über mich denkt oder wie ich frage, aber wo ich mir denke so, okay, das ist der Bruder, den kenne ich nicht, den rufe ich einmal an, den höre ich nie mehr wahrscheinlich, und beim Wilhelm ist es einfach, ja, Beziehung und Freundschaft. Genau, deswegen, falls ihr euch denkt, so, ja, der ist so hart mit dem und war so weich mit Wilhelm. Es ist einfach, was ich schon die letzten Wochen so sage, Beziehung ändert einiges und beeinflusst auch die Gespräche, die ich habe. Genau, dann kommt im Beziehungsteil, also nachdem aus der Sicht und mit der Worte, ja, der Schluss ist, kommt ja vorher dann der Beziehungsteil. Und da ist mir jemand abgesprungen, das sage ich auch vorher nochmal, leider. Wir haben ein Interview geführt mit einer Dame, die ein Mann werden wollte, hat Jesus kennengelernt und hat diesen Schritt zum Mann nicht vollzogen. Also da waren schon Spritzen und Cremes, auf, wie sagt man es da, auf dem Weg, nein, involviert. Stimmveränderung, leichter Bartwuchs. Aber gut, vielleicht dürfen wir es irgendwann veröffentlichen. Ich kann die Person verstehen, weil tatsächlich wollte ich es ja schon vor dem letzten Thema mit Sarah, Depressionen, eigentlich herausbringen. Aber ich weiß nicht, ob das ein zu heißes Eisen für mich war oder nicht. Jedoch wurde mir jetzt die Entscheidung so ein bisschen abgenommen. Und erst einmal kommt dieses Gespräch nicht in die Öffentlichkeit. Es ist schon aufgenommen, es ist schon eigentlich in den Startlöchern. Aber was wir dafür machen, ist, ich rede ein bisschen über meine Geschichte mit meinen Eltern und Scheidung. Und da kommt jetzt die erste Episode raus. Es sind auch schon 5 in der Pipeline. Aber ich werde vermutlich meine Frau mit dazu nehmen, weil ich mag es nicht, Monologe zu führen. Und es ist wesentlich schöner mit meiner Frau, weil die einfach schöner ist. Gut, und ansonsten haben wir bei Michael und Steve, also der zweiten Kategorie, eine Prophetie über Erweckung in, vielleicht nur Amerika, hat was mit Super Bowl zu tun. Ihr könnt euch darauf freuen. Und dann haben wir, und wir starten jetzt gleich mit Manuel Höfig und Tim Sauter über Geistesgaben. Und da haben wir zwei, die vielleicht unterschiedlicher nicht sein können von dem Glauben her an Geistesgaben. Und da freue ich mich sehr. Charismatisch und Evangeler sitzen an einem Tisch und reden miteinander über ein Thema. So, ich würde mich noch freuen, wenn du noch nicht abonniert hast, diesen Podcast bitte zu abonnieren, weil es mir einfach ein bisschen hilft, mehr in die Sichtbarkeit zu kommen, diesen Podcast. Und auch wenn du ihn bewertest mit 5 Sternen, was mir noch mehr helfen würde natürlich, neben den beiden Sachen, wäre, wenn du auf Instagram, WhatsApp oder sonst irgendwo deinen Freunden Bescheid gibst. Da gibt es einen interessanten Podcast, eine christliche Podcast-Show, die nicht mal so langweilig ist. Gut, also seid gesegnet und vielen Dank fürs Hören. Das kann ich nur immer wieder sagen. Danke, es werden mehr und wer hätte es gedacht. Dankeschön fürs Hören und jetzt viel Spaß bei Episode 190 von Die Macht der Worte.
Dein Wort öffnet mir die Augen. Dein Wort ist Kraft. Dein Wort und meine Seele wird gesund. Dein Wort gibt Trost. Dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg.
Charismatiker gegen Fundamentalist. Nein,
Fundamentalist.
Wie nennt man deine Brut, Tim?
Wie das alles polemisch aufzieht.
Nein, weil wir immer noch
natürlich. Rechtgläubig nennt man das nicht, und nicht Fundamentalist.
FEG-Pastor Tim. Hi, Tim.
Hi.
Und Manu, deines Zeichens charismatischer Pastor.
Hallo.
Oder dürfen wir es schon sagen?
Ja, charismatisch kannst du sagen.
Für den Hörer, der dachte sich jetzt die letzte Episode schon, der Manu hat doch eine Frage dem Tim gestellt. Und der Tim stellt 10 Fragen und der Manu, guter Charismatiker wie er ist, beantwortet alles. Naja, aber genau. Der Tim, der windet sich da wie ein Aal.
Ich war halt schon oft genug bei dem Podcast, ich weiß, wie man es macht.
Ich
höre mir manchmal Politik an und so. Ja.
Aber Tim, der Manu hat dich die Frage gestellt, was du zur Apostelgeschichte 2 sagst. Genau. Manu, was hast du damit nochmal gemeint?
Also meine Frage lautete, Tim, servus, sind wir wieder da. Ja, genau, also meine Frage war, wie würdest du, wenn die ja den Heiligen, hatten die aus deiner Sicht den Heiligen Geist noch nicht, die Apostel? Mhm. Weil es, sie haben ja dann trotzdem nochmal eine Kraft von oben empfangen, ne? Also das in dem Obergemach, und dann kamen die Feuerzungen und haben sie in fremden Sprachen geredet und dann Petrus die Predigt gehalten, 3000 haben sich bekehrt, Start der Gemeinde, fulminant, dynamisch, powerful. Mhm. Ja, also waren das keine Christen für dich?
Ja,
hatten die den Heiligen Geist noch nicht?
Ja.
Oder erklär mal.
Also ich würde da gleich ein paar andere Stellen noch rein tun, aber ich beantworte dir deine Frage. Ich will tatsächlich deine Frage auch nochmal unterstreichen, weil das ist natürlich in der Frage Geistestaufe kommen immer noch andere Apostelgeschichten Geschichten dazu. Zum Beispiel auch Apostelgeschichte 8, wo dann ja mit die Geschichte mit Philipp, wo dann auch später so der Heilige Geist noch dazukommt. Apostelgeschichte 10, Apostelgeschichte 19, das sind ja alle Stellen, wo ganz klar nochmal ist, hey, die Leute glauben irgendwo an Jesus und dann kommt nochmal jemand und dann kriegen sie den Heiligen Geist. Also da ist es schon, und das erkenne ich auch voll an, dass es da in diesen Stellen diese Abfolge gibt, eine gewisse. Und wir würden eben sagen, dass das alles ganz spezielle, besondere Events sind, die da stattfinden. Also wenn wir jetzt auch nochmal in die Apostelgeschichte 2 reingehen, was ja super spannend ist, dass davor in Johannes 20 ist es, glaub, hast du schon erwähnt auch, Jesus haucht die Jünger an. Das heißt, empfangen den Heiligen Geist. Ja. Und dann haben wir als nächstes die Apostelgeschichte 2, wo der Heilige Geist kommt. Ja, ja. Und dann haben, also was ich auch total spannend finde, das ist mir erst vor ein paar Tagen zum ersten Mal aufgefallen, nachdem, du hast es auch schon erwähnt, aber ich mag da mal kurz Halt machen, nachdem Pfingsten stattgefunden hat und die ganzen Leute getauft vom Heiligen Geist wurden, ja, predigt Petrus eine Hammer-Message, und dann sagen die Leute, hey, was sollen wir tun? Und er sagt, jeder soll sich auf den Namen Jesu Christi taufen lassen, also Apostelgeschichte 2,38, dann würden eure Sünden vergeben und dann werdet ihr den Heiligen Geist empfangen. So.
Hatten die denn da noch nicht? Oder wie ist das?
Ja, das ist jetzt meine Frage an dich. Also, die haben doch gerade Feuerzungen.
Nee, die nicht. Die Apostel hatten die Feuerzungen empfangen. Und das waren die, die zugehört haben, und dann wurden an dem Tag 3000 hinzugetan. Also es drang ihnen mitten durchs Herz die Botschaft, aber die hatten den...
Ah, das heißt, du sagst,
die hatten die Taufe im Heiligen Geist aus meiner Sicht noch nicht, so wie ich das lese.
Das heißt, du sagst...
Die waren ja nicht alle im Obergemach, die 3000.
Okay, das heißt, du sagst, die Pfingstgeschichte in Apostelgeschichte 2 ist nur für die Jünger passiert.
Das, was da passiert ist, war für die, die zu dem Zeitpunkt gläubig waren. Ja.
So verstehen wir Charismatiker das, Tim.
Nee, ist schon interessant, weil also wir haben ja diese, also in Jerusalem hatten sich viele frommen Juden aus aller Welt niedergelassen, Vers 5 in Apostelgeschichte 2. Und als das Brausen hörten, liefen alle Seiten herbei und fassungslos hörte jeder Jünger in seiner eigenen Sprache, die Jünger in seiner eigenen Sprache reden. Genau, also dann, und dann wird das alles gelistet, Parther, Meder, Elamiter, also die sind da ja alle da und sind ja alle dabei.
Ja, ja, waren es aus deiner Sicht alles jetzt schon, die 3000 waren es schon Christen?
Die Frage ist, ob sie hier mit dem Geist getauft wurden.
Aus meiner Sicht glaube ich, also so wie ich das hier lese, ne, sie wurden all, warte mal, wo sind wir denn? Ich schaue jetzt auch mal rein. Genau. Also in Apostelgeschichte 1,15 lesen wir ja, ich lese mal vor, und in diesen Tagen stand Petrus mitten unter den Jüngern auf und sprach, es waren aber etwa 120 Personen beisammen. Also diese 120 Leute, die waren in dem Obergemach und die waren einmütig zusammen, haben eigentlich gewartet auf das, was Jesus ihnen verheißen hat, dass nämlich Kraft von oben kommt. Und das lesen wir dann weiter. Und dann geht es in Apostelgeschichte 2 ab Vers 1 weiter. Und als der Tag der Pfingsten sich erfüllte, waren sie alle, diese 120 eben, einmütig beisammen. Und dann kam plötzlich dieses Brausen vom Himmel, ein gewaltiger Wind und erfüllte das ganze Haus. Und dann kamen diese Feuerzungen, ne, die sich zerteilten und sich auf jeden von ihnen setzten. Und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt. Also aus meiner Sicht, das waren gläubige Menschen, die Jesus-Anhänger, und haben dann eine besondere Erfüllung vom Heiligen Geist bekommen, von dieser Dynamiskraft, die Jesus ja verheißen hatte. In der Apostelgeschichte 1 können wir das auch lesen. Und dann kamen eben diese gottesfürchtigen Männer, die Juden aus allen Heidenvölkern, herzu und haben die in ihren Sprachen reden hören. Ne? Mhm. Da gibt es dann auch wieder Auslegungen, dass die einen sagen, das war zum Gericht, ne? Oder egal wie, sie haben es gehört. Und dann haben sie ja ein bisschen gespottet, ne? Die sind alle voll süßen Weines. Ne? Und dann heißt es, da trat Petrus in Vers 14, Apostelgeschichte 2, er trat Petrus zusammen mit den 11 auf, von den 120 die 11, erhob seine Stimme und dann hat er gepredigt, der Petrus. Und das war diese 15-Minuten-Predigt. Und dann heißt es später in Vers 37, als sie aber das hörten, das waren aber nicht die 120, sondern diese 3000 Zuhörer, drang es ihnen mitten durchs Herz und haben dann die Frage gestellt, was ja gut ist, eine von Heiligen Geist initiierte Frage, was sollen wir nun tun? Ja. Und dann hat er eben gesagt, lasst euch taufen, kehrt um und empfangt die Gabe des Heiligen Geistes. Und das war die Geburtsstunde der Gemeinde eigentlich, kann man sagen. Ja, das waren so diese 3000 Seelen, heißt es dann später auch, wurden hinzugetan. Also so
würde ich es dann okay, verstehen. Ja. Also genau. Die 120 haben zuerst die Feuerzungen empfangen und dann, okay, gebe ich dir recht, ja. Und dann sind die gegangen und haben gepredigt.
Aber du hast jetzt was gelernt, Tim, oder?
Ich habe was gelernt.
Also es klingt jetzt blöd, aber...
Ja, nee, ist gut. Ich hatte das Bild vor Augen, habe ich euch gerade gesagt, dass die 3000, dass das Pfingst-Event für die passiert, weil ja eben dann weil das ist ja spannend, was dann passiert in Vers 5 folgende, als das Brausen und dann hört jeder in seiner eigenen Sprache reden. Das heißt, da hören Leute, die nicht den Heiligen Geist haben, die Jünger in ihrer eigenen Sprache reden.
Genau, in ihren eigenen Landessprachen.
Ja.
Phrygier, ne? Und das war ja besonders, weil Jünger nicht unbedingt kundig waren in diesen Sprachen. Also das ist ja dann ein übernatürliches Ereignis gewesen.
Ja. Wobei, da gibt es ja Theologen auch, die was anderes sagen. Tim, bei dem Podcast, den wir schon mal gemacht haben über Sprachengebet, hast du quasi diese extremen Meinungen, wie zum Beispiel, dass durch Gestiken und Mimiken das quasi vermittelt worden ist, was die Jünger gesagt haben.
Okay.
Hast du das gesagt?
Nee.
Dann habe ich mich vorher mal informiert.
Ja.
Also es gibt tatsächlich so ein theologisches Denken, dass durch die Gestik und Mimik quasi das Wort Gottes weitergegeben wurde an die Ausländer oder Nichtsprechenden.
Ja. Aber darf ich dich mal fragen, wie du das als jemand, der auch die Zungensprache vertritt natürlich, Ich finde gerade in diesem Event ja diese private Gebetssprache als Zungensprache nicht. Oder würdest du die da doch dann irgendwie sehen?
Nee, das war tatsächlich ein Wirken. Also dann nochmal diese Zurüstung zur Verbreitung des Evangeliums in einer übernatürlichen Art und Weise. Und das ist eben, was ich meinte vorher, ne? Diese Kraft.
Ja.
Das ist aber nicht, dass ich jetzt besser bin, weil ich diese Kraft habe, sondern dass der Heilige Geist mir eine besondere Gnade gibt. Also deswegen Gnadengaben. Ja. Ne? Aber ich bin effektiver für den Bau des Reiches Gottes. Ne? Ja. Also da würde ich jetzt diese Zungenrede, die für mich zu meiner eigenen Auferbauung ist, würde ich hier nochmal anders betrachten. Mhm. Ja? Weil da gibt es ja dann, wo ja Paulus dann auch in 1. Korinther 14 ganz klar ausführt, wie sich das dann auch in der Gemeinde zeigen soll. Und
aber das heißt, du würdest dann schon wirklich ganz klar sagen, was hier stattfindet, ist nicht die klassische Zungenrede zur unverständliche, laute
Würde ich jetzt, also was wir lesen jetzt vom Text, ne, dass die Leute sie tatsächlich in ihren Sprachen verstanden haben. Wo der Text ein bisschen was, ist ja selektive Geschichte, das wissen wir, also wo er ein bisschen Fragezeichen hinterlässt, ist der Punkt, dass die dachten, dass sie voll süßen Weines sind. Mhm. So, daher lässt sich dann auch leiten, dass eventuell das nicht eben nicht nur, sondern vielleicht eine Vermischung, also dass sie einerseits in Sprachen, in himmlischen in dieser Glossalie, ne, also in diesen himmlischen Sprachen gesprochen haben, aber dann auch ein Teil davon verständlich war. Mhm. Und ganz kurz aus meinem eigenen Erlebnis, ich habe es selber auch tatsächlich mal erlebt, ich war auf einem Einsatz in Weißrussland, in Minsk, mit messianischen Juden tatsächlich. Und wir hatten dann eine Gebetszeit, wo wir einfach für den Tag gebetet haben, das vorbereitet haben. Und dann hat einer da gebetet auf Russisch. Und dann hat er in Sprachen gebetet und hat er gebetet, let it rain, let it rain, let it rain. Und wir dachten, na gut, okay, der spricht halt Englisch. Ne? Und es hat dann tatsächlich auch geregnet an dem Tag. Ne? Und später haben wir dann erfahren, dass der kein Wort Englisch spricht. Mhm. Also das war Teil seiner Sprachenrede, wo er dann in Englisch was gesagt hat. Und ich habe das schon oft erlebt, dass Leute in Sprachen gebetet haben, man hat nichts verstanden und auf einmal für eine bestimmte Person, die hat es auf einmal in ihrer eigenen Sprache verstanden. Mhm. Der Ingolf Elsel hat sowas erfahren in seiner Gemeinde. Ne? Da stand er vorne auf der Bühne, hat in Sprachen geredet und dann saß eine drin, die eigentlich die Gemeinde kritisieren wollte und hat dann, die kam von der Zeitung und hat dann das Evangelium in ihrer eigenen Sprache gehört und hat sich bekehrt an Ort und Stelle. Mhm. Ne? Wurde überführt quasi. Mhm. Und somit würde ich das jetzt nicht ausschließen.
Ja, okay.
Ne? Und dann in Markus 16, und sie werden in Sprachen reden. Also ich glaube da, zumindest vom griechischen Begriff her, würde ich schon sagen, dass es auch diese himmlische Sprache ist, die nichts mit dem Verstand zu tun hat. Mhm. Aber dann nochmal, ne, das kann sich verändern. Das ist ja nichts, was ich kreiere, sondern das tut dann Gott in souveräner Art und Weise, dass es dann zu einer echten Fremdsprache wird.
Ja, aber du würdest im Prinzip trotzdem sagen, wie das die meisten jetzt Pfingstgemeinden praktizieren, ist ja eher ein, jetzt empfängst du die Taufe des Heiligen Geistes und dann bekommst du, also der Normalfall ist, du bekommst die Glossolalie als persönliche Gebetssprache. Und eher ein Sonderfall ist, dass du auf einmal in anderen Sprachen kommunizierst im Sinne von andere Verstehens. Also da hat sich das schon vom Pfingstevent gewandelt dann.
Genau, also da, aber nochmal, ne, also es, ich würde sagen schon, dass das durchaus auch, weil die wussten ja nicht, was sie sagen. Also mit anderen Worten, von der Mechanik her, ne, der Verstand war fruchtleer. So wie es in 1. Korinther 14 auch von Paulus beschrieben wird. Also ich würde schon sagen, dass das eine total übernatürliche Sprache für die Jünger war. Es eine unverständliche, übernatürliche, nicht erlernte Sprache. Ein Geschenk Gottes. Und dann lesen wir eben weiter, dass an den anderen Ereignissen in der Apostelgeschichte wird es dann auch gar nicht so erläutert. War das jetzt eine Fremdsprache, eine tatsächliche? Oder war es eine nicht verständliche Sprache?
Ja.
Aber ich würde schon sagen, dass wir in den, also wir sind ja tatsächlich keine Pfingstgemeinde, muss ich auch mal dazu sagen. Ne? Ich war jetzt zwar auf der BFP-Konferenz, das erste Mal in meinem Leben, aber wir sind keine Pfingstgemeinde. Wir würden uns als charismatisch-evangelisch bezeichnen, aber wir sind im Pfingstland sehr nahe und sind auch offen fürs Sprachengebet. Ja, aber
was würdest du sagen, unterscheidet euch von der Pfingstgemeinde?
Nicht viel. Okay. Wirklich nicht viel. Also wir sind halt nicht Teil des Pfingstbundes. Also wir hätten jetzt kein Problem, auch Teil davon zu werden.
Ja.
Genau, also weil wir theologisch schon nah dran sind.
Ja, okay.
Und da, klar, es gibt ja unter uns Christen immer hier und da Unterschiede, ne, wie wir was verstehen.
Ja.
Das ist ja auch okay.
Ja.
Genau, aber
dann, und kann ich noch mal kurz auf den Text reingehen?
Ja.
Und du hattest das ja im ersten Podcast, glaube ich, schon gesagt, Johannes 20, würdest du sagen, das war der Moment, wo die Jünger Christen geworden sind?
Genau.
Ja, okay. Genau.
Stimmst du bestimmt überein, weil das ja schon Jesus in besonderer Weise, er hatte den Heiligen Geist und hat ja Jesus auch als seinen Vater bezeichnet, was zu dem Zeitpunkt, was fast schon blasphemisch war und sehr besonders war für Juden, ne? Gott als seinen persönlichen Vater zu bezeichnen. Und insofern war Jesus der Erste seiner Art. Und dann ist er am Kreuz gestorben. Das ist wie so dieses Gefäß, was ein schönes Bild eigentlich, was zerbrochen ist. Und dann konnte der Heilige Geist ausgehen zu den anderen.
Aber schon spannend, dass da, also kann die Interpretation nachvollziehen, aber trotzdem spannend, dass Jesus sagt, empfangt den Heiligen Geist hier und dann haucht er auf sie drauf. Und dass das nicht die Geistestaufe war.
Die Macht der Worte. Michael und Steve und ihre 5 Minuten.
Michi, weißt du eigentlich, was gestern Nacht auf heute Nacht, glaube ich, war?
Ja, also gestern Nacht auf heute Nacht, natürlich, da war das Super Bowl, hat mein Sohn angeschaut, ich nicht, ich war zu müde.
Ja, dein Sohn lebt ja in einem anderen Land, wo ja die Zeitunterschiede nicht so groß sind, ne?
Da hast du natürlich recht, aber auch meiner, der hier ist. Also beide quasi sogar.
Ja. Krass. Ja, pass auf, weil ich bin überhaupt kein Football-Fan. Du?
Eigentlich nicht. Nein, ich verstehe es auch nicht. Also, okay. Muss ich ehrlich sagen. Es geht um Raumgewinn.
Das kann, weiß ich nicht.
Das weiß ich.
Nur man darf den Ball einmal schießen ab und zu. Für den Hörer, heute ist der 12. Februar, also quasi war gestern Super Bowl.
Ja.
Und heute habe ich, als hätte Gott es geplant, habe ich noch vorher in mein Facebook reingeschaut und ich bin ja also großer Verfolger.
Verfolger. Das ist du, die wichtigsten, größten Gottesmänner haben als Verfolger angefangen. Saulus, Paulus und wie sie alle heißen. Das ist gar nicht schlecht.
Follower meine ich natürlich. Vom Werner Nachtigall.
Okay.
Ist ja ein Name, den man kennt. Der macht GoPro? Nee, Go Jesus?
Schlecht vorbereitet. Auf alle Fälle.
Der macht schon was.
Evangelisationsarbeit en gros.
Genau. Und der hat was gepostet und zwar, wie ich es gesehen habe, vor 6 Stunden, also quasi direkt nach dem Super Bowl. Das lese ich ganz kurz mal vor, dann kannst du ja mal überlegen, was du davon hältst.
Okay.
Bob Jones prophezeite in den frühen 80ern, dass wenn die Kansas Chiefs den Super Bowl gewinnen, beginnt die Erweckung. 50 Jahre hatten sie nicht gewonnen. Sie gewannen ihn zum ersten Mal 2020. Und seitdem 4-mal dem
muss es eigentlich heißen, lieber Werner.
Oh, Grammatikfehler.
Ja. Warte nicht mehr auf Erweckung, lebe darin. Also Michi, was sagst du denn jetzt? Also 2020 haben sie das erste Mal gewonnen und der Bob Jones, kennst du den?
Bob Jones, ist das denn irgend so ein Sänger? Oder?
Der hat Sex Bomb gesungen.
Ja, der hat alles Mögliche von sich gegeben. Ja, ich kenne ihn nicht. Ja, das ist ja die Frage. Also es gibt ja so viele Prophezeiungen über Erweckungen überall.
Ja.
Und also die allermeisten sind überhaupt nicht eingetreten. Vor allen Dingen, was ist zur Jahrtausendwende? Da sind ja Erweckungen überall ausgebrochen, die schon irgendwann immer vorausgesagt wurden. Mhm. Jugenderweckung und alles wird anders und was in Deutschland gerade abgeht und so weiter, ein Wahnsinn. Und es wäre schön, wenn ab seit 2020 Erweckung wäre,
ja,
so wie ich mir das vorstelle. Vielleicht ist es ja anders.
Das stimmt. Na,
ich weiß nicht, wie würdest du dir Erweckung vorstellen, Steve?
Also auf jeden Fall, dass sie wie betrunken auf der Straße laufen und in undeutlichen Sprachen reden, wie das halt früher war zur Apostelgeschichte. Mhm. Nee, aber mal Spaß beiseite. Also wahrscheinlich, dass wir leben jetzt in einer 40.000 Mann Einwohnerstadt.
Nee, ja,
40.000
ja.
Einwohnerstadt.
Stadt, ja genau.
Ja, dass auf jeden Fall 20.000 Frischbekehrte.
Frischbekehrte.
Also so wie du das in deinem Comedy-Stück erklärt hast, dass halt da nicht jemand aus einer anderen Gemeinde in die andere Gemeinde wechselt.
Genau, weil da ist die Erweckung groß natürlich manchmal. Ja, also ich stelle mir das auch so vor, dass wirklich sehr viele, viel mehr als normal, was weiß ich, was das auch immer ist, Menschen zum Glauben an Jesus finden. Das empfinde ich nicht so. Mhm. Gut, jetzt ist es natürlich ein Ami. Der Rick Jones, oder wie heißt der?
Bob Jones.
Bob Jones.
Bist du sicher? Das könnte ja auch aus Kanada oder England.
Könnte auch sein.
Oder Afrika.
Oder Neuseeländer auch.
Ja, das kann
das auch. Müsste man mal rauskriegen. Aber wenn der das könnte auch sein, dass da, wo er herkommt, von seiner Pazifikinsel.
Ja, das da.
Also ich finde es ein bisschen. Für mich ist es jetzt nicht der Beweis, dass das der größte Prophet der Welt ist, weil ich empfinde es nicht so, dass es so ist. Ich könnte mir aber vorstellen, die Frage ist ja auch, wie entsteht so eine Prophezeiung? Es könnte auch sein, dass das ein total frustrierter Evangelist war und auch ein frustrierter Kansas City Chief Fan und der hat gesagt, wenn die mal den Super Bowl gewinnen, also dann ist wirklich also Erweckung rund um die Welt.
Du warst so ein ungläubiger Fan, der nie dran geglaubt hat, dass da die Kansas irgendwas mal schaffen.
Ja, so wie wenn du sagst, also wenn der Club Millionär, wenn der Club Deutscher Meister wird, dann wäre ich Mr. Germany oder so.
Macht der Worte.
Revolution. Weil Liebe dir das Herz verdreht.
So, jetzt sind wir mal hier ganz alleine, was ich eigentlich nie wollte, dass ich in meinem Format so wirklich alleine bin und mit mir selbst überlassen eigentlich. Aber mir ist jemand abgesprungen. Ich hatte einen Gesprächspartner, eine Partnerin, die sich umwandeln hat lassen wollen zum Mann und aber dann Jesus kennengelernt hat, was wirklich eine sehr interessante Geschichte ist. Aber aus Gründen hat die Person gesagt, sie würde dieses Interview nicht veröffentlichen wollen und damit müssen wir natürlich zurechtkommen. Deswegen hörte jetzt mich ein bisschen alleine im Gespräch, im Monolog und ich hoffe, dass ihr trotzdem daraus was ziehen könnt und dass es euch weiterbringt. Genau, zu meiner Geschichte. Ich will ein bisschen über Scheidung reden. Wir hatten ja schon mal den Manu zu Gast, der über Scheidung geredet hat. Wir hatten auch Nadine und Alex separat zu Gast, die über Scheidung geredet haben, aber auch wieder die Heirat. Und das ist ein Thema, was mich sehr interessiert, aber auch natürlich sehr geprägt hat und uns prägen ja viele Sachen, wie die Kindheit, was auch immer da alles passiert. Ein Ding, was mich sehr geprägt hat und jetzt wieder aufgekommen ist tatsächlich, ist Scheidung. Und wie das wieder aufgekommen ist, dass meine Tochter 5-Jähriges gefeiert hat. Sie wurde 5 Jahre alt und hatte Geburtstag. So sagt man das, glaube ich, richtig als Vater. Und wir haben dann Familienfeiern gemacht und im Moment sind meine Schwiegereltern da. Meine Frau kommt ja aus den Färöerinseln und da haben wir jetzt 2 Monate lang oder jetzt nur noch 1 Monat die Schwiegermutter und den Schwiegervater da. Was mir ist auch nicht alles perfekt und ich glaube, das würde meine Frau auch so bestätigen, aber es zeigt mir trotzdem ein intaktes Familienverhältnis. Und was so ein bisschen der stete Tropfen hüllt den Stein, sagt man ja. Und ich merke das immer wieder ein bisschen, wie ich dieses Verhältnis eigentlich mit meinen Eltern vermisse. Also mit meinen Eltern jetzt, da ich kein Verhältnis habe zu meiner Mutter wirklich. Und ein dünnes Verhältnis zu meinem Vater. Und ich hoffe jetzt natürlich nicht, dass meine Eltern das hören, aber falls das so der Fall ist, ist jetzt nicht irgendwie schlecht reden über sie, es ist von beiden Seiten, dass es nicht so gut läuft. Ich melde mich nicht, sie melden sich nicht, dann, naja. Okay. ich müsste jedes Mal einen Piep machen, wenn ich mir denke, nee, ich breche es nochmal ab und spreche es nochmal neu ein. Was ich aber auch auf jeden Fall nicht will, ist irgendwie so, ach, der Arme und der hat so eine schwere Kindheit gehabt oder sowas, weil ich hatte auch eine sehr schöne Kindheit. Und da bin ich auch meinen Eltern dankbar und glaube ich noch mehr meiner Großmutter. Genau, aber ich finde, das ist ein wichtiges Thema, weil ich merke jetzt auch in meinem Freundeskreis, dass jetzt Scheidungen beginnen. Also ob die jetzt so 2-3 Jahre verheiratet sind oder vielleicht auch 4-5 Jahre verheiratet sind, es tröpfeln so ein bisschen Scheidungen in meinen Kreis hinein. Und zu meiner Scheidungsgeschichte komme ich dann nächste Woche. Ich will aber trotzdem ein bisschen erzählen, wie das mich manipuliert hat, um dann quasi den Review oder den Rückblick zu machen, wie das alles passiert ist. Und vielleicht erkennst du dich da wieder. Also wie gesagt, das ist jetzt ein bisschen notgedrungen. Das eigentliche Interview wäre mit Sicherheit noch spannender gewesen als jetzt diese Geschichte oder ich alleine vor dem Mikrofon. Aber jetzt ist es einfach so und ich muss überbrücken und das machen wir jetzt so notgedrungen. Und ich habe mir sagen lassen, dass da mit Sicherheit auch mit Heilung drin liegt. Und ich glaube auch, ich merke in diesem Format, mit wem ich mich auch immer unterhalte, mit Problemen oder sowas, oder was heißt Problemen, aber halt irgendwelchen tragischen Sachen oder sowas. Es ist immer ein bisschen Therapie, merke ich, für die Leute. Also die spiegeln mir das auch wieder und sagen, hey, boah, das war jetzt zwar sehr intensiv oder sowas, aber das hat sehr gut getan, mal darüber nochmal zu reden oder sowas. Genau, und bei mir war das so, nach der Scheidung meiner Eltern, die waren, also ich war ungefähr 9 oder 10 Jahre alt, ich weiß es gar nicht mehr genau. Ich sage immer 10, aber wahrscheinlich weiß ich es gar nicht. Genau, um den Dreh rum auf jeden Fall. Und dann ist meine Mutter ausgezogen und für mich war das so ein bisschen und für jedes Kind und ich komme auch in den laufenden Wochen auch ein bisschen mit Statistiken und sowas oder irgendwelchen Homepages, die dann sagen, was das mit einem Kind macht. Aber für mich war das ein Boden unter den Füßen wegziehen, was natürlich für jedes Kind so ist. Und deswegen bin ich auch so in diesem Podcast, frage ich die Leute, welchen Tipp haben die zum Beispiel mit Ehe oder interessiert mich das auch so sehr. Und was bei mir dann passiert ist, und ich habe dann im Nachhinein einen Bericht schreiben dürfen, wie ich in der Bibelschule war, über Kinder und Scheidung, dass das ganz normal ist. Und zwar bin ich aggressiv geworden. Jetzt habe ich als Kind schon, war immer ein bisschen größer als die anderen, immer ein bisschen kräftiger, nicht fett oder dick, aber kräftiger einfach und habe mich dann halt in der Schule mit Leuten mehr geprügelt. Also ich will jetzt nicht sagen, dass das vorher nicht schon der Fall war, dass ich Kinder geschlagen habe oder gemobbt habe oder sowas. Aber mit der Scheidung kam dann mehr Aggression raus. Dann waren vielleicht, wenn es vorher einmal im Monat eine Schlägerei gab, ich übertreibe jetzt ein bisschen, ne, dann war es halt vielleicht 3-4 Mal im Monat, dass ich mich mit Klassenkameraden oder auch am Schulhof mir Leute rausgesucht habe, mit denen ich mich dann geschlägert habe. Und ja, und meine Eltern haben das nicht ganz verstanden, beziehungsweise mein Vater nicht. Also ich habe dann mich entschieden, zu meinem Vater zu gehen, weil, weiß ich nicht, für mich war einfach mein Papa der Held, ne? Und ich dachte mir, jetzt geht meine Schwester, meine Halbschwester, schon zu meiner Mutter, weil die von meiner Mutter kam. Und dann bleibe ich bei meinem Vater. Und im Nachhinein würde ich sagen, es war mit die beste Entscheidung, die ich habe treffen können in diesem jungen, unerfahrenen und vielleicht auch mit wenig Weisheit in dem Alter. Und ich glaube, hätte ich mich nicht für meinen Vater entschieden, bei ihm zu bleiben, wäre ich wahrscheinlich heute kein Christ oder mein Weg zu Gott wäre wesentlich umständlicher gewesen. Das liegt jetzt vielleicht nicht an meiner Mutter, aber mein Vater hat es halt mitgebracht und versucht halt danach zu leben, dass er ja, Gott liebt und ja, mich überall hingeschleppt, was mit Gott zu tun hat. Es war echt interessant, da, also wo ich schon auf Theaterstücken war, gab eins, das habe ich glaube ich mal in einem Podcast erzählt, Hell's Gates and Heaven's, nee, Hellflame and Heaven Gates. Wer da mal war, wann muss das gewesen sein? 96, 98, sowas rum. Wer da mal irgendwo war, Hell's Flames, Heaven's Gates, oder vielleicht heißt es andersrum, Heaven's Gates, Hell's Flames, keine Ahnung. Bitte schreibt mir mal auf Instagram. Ich muss mich da ein bisschen austauschen mit euch. Vielleicht lade ich euch dann auch in die Sendung ein und wir erzählen dann mal. Vielleicht hast du aber auch irgendwelche anderen Theaterstücke in deinem Leben als Christ oder junger Christ erlebt, wo dich deine Eltern hingezogen haben. Und genau, und mein Vater hat mich da eben mitgenommen. Der war auch im Blauen Kreuz, aufgrund dessen, dass er ja, Probleme hatte mit Alkohol, war aber dann viel, viel, viel länger im Blauen Kreuz, weil er da einfach eine Gemeinschaft gefunden hat, die ihm sehr getaugt hat. Und ich bin da als kleiner Junge immer mitgegangen. Und ich weiß nicht, ob Blaues Kreuz immer so ist, wie ich es erlebt habe, aber das Blaue Kreuz, das ich erlebt habe, war einfach echt langweilig. Da waren Leute, in meinen jungen Jahren dachte ich da, keine Ahnung, alle 100 Jahre aufwärts. Und saß dann da mit als Jüngster immer sonntagsabends in der Bibelstunde oder in der Andacht und habe mir das angehört. Und eigentlich war ich, also eigentlich sollte ich nicht halt daheim alleine bleiben, weil mein Vater wusste, der Bau, der schaut Fernsehen, wenn er alleine ist. Und ja, deswegen bin ich da, musste ich immer mit und es war auch irgendwie immer schön, aber halt ultras langweilig für so einen jungen Kerl wie mich. Ja. Aber ich war jetzt in der Schule und aggressiv, war auch öfter beim Rektor gesessen und an eine Szene kann ich mich noch gut erinnern. Ich hatte eine Klassenkameradin, die war keine Deutsche und konnte auch sehr schlecht Deutsch. Und jetzt nicht, dass ich Nazi bin und auch damals nicht war, aber ich bin an dem Tisch vorbeigegangen. Ich glaube, das hätte jede x-beliebige Person sein können und habe ihr den Bücherranzen, der hatte damals, ich weiß nicht, wie es heute ist, aber an dem Tisch war immer so ein Haken, wo du den Bücherranzen hingehängt hast. Und ich habe einfach mal dagegen getreten an den hängenden Bücherranzen und der ist, wahrscheinlich haben die Leute auch nicht viel Geld gehabt und es war wahrscheinlich schon ein Benutzter, der ist einfach auseinandergeklappt. Also nicht aufgegangen, sondern wirklich, ja, diese Büchertasche, mit Kleber hätten wir es wieder richten können, wenn man die vier Ecken aneinander wieder geklebt hätte. Aber ja, und ich weiß bis heute nicht, warum ich das gemacht habe. Wahrscheinlich aus großem Frust. Und als Kind hat man ja schon, na, ist man sehr verletzlich, ne? Also ich sehe das jetzt auch bei meinen Kindern. Ich denke mir so, ey, die sind jetzt gerade im Moment im Tiergarten mit meinen Großeltern, mit meinen Schwiegereltern. Und ich denke mir so, das kannst du auch nicht allein lassen. Die sind erst 5 und 3. Und ja, auf jeden Fall verarbeitet man da vieles ganz, ganz anders. Und was mir dann noch passiert ist, man ist ja dann unterwegs und sowas und Und das ist jetzt sehr, sehr intim, ne? Aber ich finde, wir müssen, oder ich will auch authentisch sein, und vielleicht ist es dir auch passiert und du dachtest dir immer, warum. Aber in dem Alter, ungefähr 10, sagen wir mal 11 vielleicht noch, also in der 4. Klasse, da habe ich dann wieder angefangen, die Hosen zu machen, ne? Also alles. Also alles, was ging, ist in der Hose gelandet. Und ist auch eigentlich ein bisschen eine lustige Geschichte, weil irgendwann hat halt mein Vater gecheckt, okay, der, was weiß ich, kann es nicht halten und was weiß ich, ist jetzt wieder 5 Jahre alt oder 3 oder was auch immer. Und mein Vater hat dann irgendwann immer angefangen, an meinem Sattel zu riechen, weil ich ihm das natürlich nicht gesagt habe, und habe dann geschaut, dass das irgendwie, also wo ich alles schmutzige Unterwäsche versteckt habe und mein Vater das dann irgendwann gefunden hat und natürlich das auch sehr eklig ist. Ja, aber was ich dann erfahren durfte, und das leider erst im Alter von, wann war es, 2010, also ja, vor ein paar Jahren, 2010 war es, ich glaube, ich war 26, 24 oder sowas, dass es normal ist, dass Scheidungskinder in ihrer Entwicklung entweder stehen bleiben oder das sogar rückgängig wird. Weil ich mir immer gedacht habe, bin ich jetzt, also als 10-Jähriger, ne, kannst du ja auch schon klar denken, und dann kommt dein Vater daher mit der Frage, Junge, was ist eigentlich in deinem Leben verkehrt, dass du jetzt hier reinmachst? Und mein Vater hat auch diesen Bezug gar nicht gefunden, dass das jetzt mit der Scheidung zu tun hat. Was ich ein bisschen komisch finde, ich weiß nicht, ob früher die Leute einfach gedacht haben, Kinder stecken das locker weg. Ich muss aber auch sagen, manche Leute, mit denen ich heute noch rede, die höre ich sagen, naja, der hat es schon gut verkraftet. Und das finde ich ein bisschen, weiß ich nicht, also klar, wenn es so ein Kleinkind ist, würde es das nicht so mitbekommen wie ein 10-jähriger Junge, wie ich das war. Aber es wird trotzdem Spuren hinterlassen, und auch in diesem Bericht, den ich damals schreiben durfte über Kinder und Scheidung, ist es so, dass egal wie alt du bist, also selbst wenn du jetzt übertriebenerweise mal 50 bist und deine Eltern 70 und lassen sich scheiden, dann macht es trotzdem was mit dir. Genau. Und ja, so viel mal dazu. Und es kommt immer wieder, also nicht dieses Hosemachen kommt immer wieder auf, aber dass ich Phasen in meinem Leben habe, und es ist interessant, dass das jetzt kommt quasi nach Sarahs Depressionsbericht, sage ich mal, oder auch Interview, aber dass es immer wieder auftaucht, dass es irgendwie kommt jetzt nach dem Depression, weil ich weiß es nicht, ich werde euch das in den nächsten Wochen berichten, ob Kinder mit Scheidung vielleicht depressionsanfälliger sind als Kinder aus einer gesunden Ehe.
Die Macht der Worte.
Aus der Sicht und mit den Worten von.
Genau. Und die Aufnahme darf man dann verwenden, auch die ich jetzt von Ihnen mache?
Ja, die dürfen Sie verwenden.
Okay. Genau, also das war jetzt so, dass ich eben mit dem Bruder gesprochen habe, und dann hat er halt Stellung dazu genommen, und währenddessen habe ich mit dem Verlag, der das Buch veröffentlicht hat, auch gesprochen. Also ich glaube, ein paar Stunden vorher. Und der Verlag ist sich unsicher, deswegen hat er es rausgenommen. Bis jetzt hat, ich glaube, bis jetzt kam noch nichts von ihren Vorwürfen so, dass man sagen kann, das ist jetzt beweisbar.
Das sind auch nicht meine Vorwürfe, das ist nicht nur ich. Also meine Schwester hat da ein Interview mit den Königskindern gemacht. Die ist mehr in dem christlichen Bereich drin. Ich sehe da zu viele falsche Propheten in der Szene.
Okay.
Ich bin da etwas vorsichtig. Aber meine Schwester, die ist da ziemlich aktiv dabei. Und da können Sie mit ihr ruhig auch mal sprechen. Das ist ganz interessant. Die sieht es natürlich aus einem christlichen Bezug, aber die sieht natürlich diese, letztendlich ist mein Bruder krank. Das ist so. Der hat in den ersten 2 Jahren tatsächlich frühkindliche Schädigungen gehabt.
Ja.
Massive frühkindliche Schädigungen. Und das ist im Endeffekt der Krankheitsbild, der ist im vorderen Bereich. Der kann nicht mehr zwischen Fantasie und Wirklichkeit unterscheiden. Das kann der gar nicht mehr. Auch seine Fantasiewelt, das war schon immer so, immer irgendwelche Fantasiegeschichten herkommen, die dann aber interessanterweise sich verdichtet haben, nachdem er ja sich so genannt bekehrt hat und zum Glauben gefunden hat. Ich meine, was heißt denn das eigentlich, zum Glauben finden, wenn man im Knast sitzt und aus der Bibelseite eine Zigarette dreht, was er außerdem gar nicht kann. Der kann gar nicht drehen. Der ist völlig unfähig zu drehen. Probieren Sie mal, legen Sie mal einen Tabak nach und ein paar Bier, der soll eine Zigarette drehen, das kann der nicht.
Also
er kann auch keine Bibel, zu einer Zigarette umfunktionieren, das schafft er nicht. Aha. Aber er hat sich in solche Gedankengebilde reinbegeben und ist da einfach in seine. Und kriegt natürlich über diesen Weg etwas, was er schon immer mit seinen Geschichten haben wollte. Mhm. Er will Aufmerksamkeit und Anerkennung. Die zwei Sachen sind ihm extrem wichtig.
Okay.
Das ist sein Zielstreber. Er ist nicht der große Kriminelle, der finanzielle Vorteile für sich sucht. Nö. Mhm. Der war in der kriminellen Szene, war immer Zigarettenbürschle, war ich so Klaus Hansele. Ich hab den einmal besucht in Stuttgart, in dem Milieu. Ich habe den im Knast besucht. Ich habe ihn besucht in Metzinger, wo er dann als Bekehrter, seine erste Frau, die er dann 20 Jahre älter war, mit der er da zusammengeklebt hat und in so einer Bude da, die ihn dann rausgeschmissen hat, nachdem auch die Liga-Geschichte zu viel war. Dann hat er über so einen Hauskreis einen Bruder gefunden, der ein Haus in Karlsruhe hatte. Der hat ihn dann aufgenommen und er hatte ein 17-jähriges Töchterlein. Mhm. Und der Helmi natürlich verheiratet, aber natürlich dem Jesus folgend, knallt das kleine Mädle und bombt der zwei Kinder rein. Gell?
Okay. Dann,
das sieht auch keiner. Ist auch interessant, sieht keiner. Guckt keiner mal nach, was mit seiner Frau ist. Ich frage sie mal, was mit der Mutter seiner Kinder ist.
Ja.
Und frage sie die mal, was die erlebt hat, nachdem er bekehrt war. Gell? Nachdem er bekehrt war. Was wir erleben, nachdem er bekehrt war. Also mit der Bekehrung, ich weiß es nicht, da habe ich große Zweifel, ob da irgendwas auch dran stimmt, ja.
Mhm. Ich muss Sie kurz unterbrechen. Ist interessant, was Sie da sagen. Mit dem Zigarettendrehen, da ich jetzt persönlich bei ihm war und jetzt zufällig keinen Tabak dabei hatte und Paper oder sowas, habe ich mich an den gewandt. Er hat jetzt gesagt, er hat jetzt keine Auffälligkeiten gesehen oder Schwierigkeiten, wie der Wilhelm da seine Zigaretten gedreht hat. Also
ich weiß nur, er kann nicht drehen, also das weiß ich halt. Aber das kann sich ja auch geändert haben. Ich weiß nur, er stopft halt mit in die Maschine, das macht er immer.
Okay.
Also er Stopfer, das macht er halt, ja, ist ja okay.
Mhm. Aber darf ich Sie mal fragen, welchen Hintergrund Sie haben? Sie haben jetzt gesagt, Ihre Schwester ist mehr so in dem christlichen Bereich tätig.
Mir geht es ausschließlich um meinen Vater. Ich meine, was er da für Lügergeschichte von seiner kriminellen Szene da verklagert, das ist ja alles, das kann er ja machen. Aber was er gegenüber meinem Vater hier in Aussage gebracht hat, dass er ihn nachts durch Wieblinger schleift und in den Fluss nachschmeißt, aber das sind Aussagen, die entbehren jeder Grundlage. Und da wird natürlich, er sucht natürlich hier, sich als armes schwierige Kindheit darzustellen. Mhm. Und dann zieht er meinen Vater, also heißt doch, irgendwas war doch mal in der Bibel, du sollst kein falsches Zeugnis reden, wieder deine Nächsten. Ja. Da zieht er Geschichte daher, die jeder Grundlage entbehrt. Jeder Grundlage entbehrt, für die es keinerlei Beweise gibt. Das heißt, sind Sie mal böse, aber das war ein Dreifamilienhaus damals, wo wir gewohnt hätten in Wieblinger. Wenn da ein Kind rausgezerrt wird, durch den ganzen Ort geschleppt wird und in den Bach geschmissen wird, glauben Sie nicht, dass es auch auffällt?
Ja, natürlich. Jetzt muss man nur sagen, ich habe ihm ja die Fragen auch gestellt, beziehungsweise den Vorwurf präsentiert, den Sie gemacht haben mit dem Schleifen oder auch, was war das, der Kohlekeller war das ja auch?
Ach, das sind völlig, überlegen Sie mal einen Kohlekeller, wo mein Kind mehrere Tage einsperrt und der Hausbesitzer wohnt im Haus. Das sind so völlig abstruse, dass man da nicht mal recherchiert und den alten Hausbesitzer fragt und die Kinder davor, die müssten das ja auch noch wissen. war da was im Kohlekeller? Kann man ja mal recherchieren, wo war das Haus? Wer war da drin? Wer war Besitzer zu dem und dem Zeitpunkt? Das könnte man ja alles mal recherchieren, aber nein, 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 da wird eine Aussage hergenommen und wird ausgedruckt und es wird dargestellt, als ob der Kerl da ständig im Kohlekerl. Das ist also lächerlich.
Aber ich muss jetzt
das ist aus einer Fantasiewelt raus.
Aber ich muss jetzt Sie schon mal trotzdem hat ja. oder auch hinterfragen halt, ne? Weil zwischen Ihnen und dem Wilhelm liegen ja 6 Jahre.
Ja.
Jetzt rein theoretisch und rein logisch, haben Sie ja die ersten 6 Jahre vom Wilhelm nicht erlebt?
Nein. Habe ich nicht erlebt.
Weil die Frage ist natürlich, Sie können das jetzt natürlich sagen, dass das Ihr Vater nicht gemacht hat, aber die Frage ist, woher wissen Sie, dass das Ihr Vater nicht gemacht hat? Also haben Sie recherchiert?
Weil es keinerlei Thema in der Familie war. Das war, wissen Sie, wenn in der Familie, was weiß ich, der eine tut mit einem Brenneisen Brandmale hinter den Arsch reinstecken, das wird ich in der Familie ein Thema. Das ist ein Thema. Und das war nie Thema. Da ist nie irgendwas gesprochen worden. Auch als der Helmut, der Holm, immer mal, der war ja dann auch der Holm, der hat ja auch probiert, mich da immer zu beeinflussen, auf seine komischen Dinger da zu ziehen. Aber ich habe da Gott sei Dank immer Bewahrung gehabt von ganz oben, damit ich mich in solche Lügegeschichten nicht reinziehen lasse. Ja, also es war nie ein Thema. Fragen Sie meine Schwester, fragen Sie die große Schwester. Die war da, die ist 2 Jahre älter, die Monika Grimm. Die ist 2 Jahre älter. Die weiß alles von ihm. Da war nie ein Thema. Die sagt auch heute noch. Das ist völliger Quatsch, dass der Kerl erzählt.
Aber also ich muss nochmal hinterherfragen, weil wenn es nie ein Thema war, also Zweiter Weltkrieg war bei manche Omas und Opas auch nie ein Thema, bei den Enkelkindern. Einfach aus Scham raus. Und soweit ich das jetzt erlesen habe aus dem Buch, war ja dann, hat sich ihr Vater bekehrt und wurde Christ.
Nein, mein Vater war Christ, bevor der Helme zu uns gekommen ist. Der musste bei den ersten 2 Jahre mit seiner ursprünglichen Mutter, war er, das war ja 3 Kinder. Mein Vater hat erst meine Mutter kennengelernt im Krieg. Dann ist aufgrund der Tatsache, dass meine Mutter halt stark im christlichen Bereich involviert war und da halt kein Sex vor der Ehe war, ist der nach der Gefangenschaft zurückgekommen. Und natürlich gab es keinen Sex die anderthalb Jahre. Und dann ist dem Kerl halt irgendwann mal die Hutschnur durchknallt. Und dann hat er in Ulm so ein Barmädchen da durchknallt. Und mit der hat er dann 3 Kinder gehabt. Meine Mutter hat sich entschlossen, in die Mission zu gehen und irgendwie in Afrika zu missionieren. Und er war mit den 3 Kindern zusammen und waren solche chaotische Verhältnisse, was die Barfrau da hingelegt hat. Das waren also, da hat man Geschichten gehört, natürlich Radio kauft, gleich wieder verpfändet und dann das Geld ausgeben, abends weggegangen. Und er hat abends weggegangen, während der Vater in der Schicht war und hat da Party gemacht und die Kinder Leute heim. Und der Kerl, der hat Hospitalismusschäden gehabt. Als er dann geschieden war, ist mein Vater damals 54, 55, 56 war das, da hat er alle 3 Kinder zugesprochen gekriegt. Überlegen Sie mal, 56 als Mann alle 3 Kinder zugesprochen, da muss die Mutter schon was bringen. Also da muss schon einige Dinge bringen. Und der Kerl ist zu meiner Mutter gekommen, meine Mutter hat, und ich habe Sozialpädagogik studiert, ich kenne mich ein bisschen aus mit psychischen Schäden, der ist ständig da gesessen und hat sich vor und zurück, so klassischer Hospitalismusschaden. Der hat eine frühkindliche Schädigung.
Okay.
Punkt. Das ist eindeutig erkennbar. Hat sich ja auch dann nachher weiter vervollständigt. Das ist im Endeffekt das gleiche Krankheitsbild, wie tatsächlich Karl May hat. Und auch Karl May, seine Geschichten waren immer sehr super dargestellt. Aber Indianerforschung aufgrund von Karl Mays Bücher zu machen, eine ernsthafte Auseinandersetzung mit der indianischen Kultur aufgrund Karl May-Vorlage, der niemals da drüber war, das ist halt das Gleiche, wie wenn man das Geschichte vom Helme glaubt.
Ja gut, man muss schon sagen, bei seinen Abenden sagt er ja von sich immer, er ist der erste Geisteskranke wahrscheinlich, der hier auf der Bühne steht oder geistig Behinderte.
Sie machen ihn, er ist der größte falsche Prophet, den ihr auflupft. Ihr lupft ihn auf, weil er die Situation so ausnutzt, dass er euer Bedürfnis befriedigt. Es ist ja Bedürfnisbefriedigung, was hier im christlichen Bereich stattfindet. Und das hat er sehr sensibel rausgekitzelt, über 30 Jahre Hauskreisarbeit. Wir haben das ja schon mitgekriegt, vor 30 Jahren. Mhm. War da, ich habe meinen Vater mal eingegriffen und hat gesagt, das kannst du nicht bringen. Deine Mutter so in da hat er meinen Vater nicht ergangen. Mein Vater ist schon nicht ergangen, solange der gelebt hat. Okay. Aber meine Mutter, von der hat er dann andere Geschichten erzählt. Da gibt es ja auch teilweise Aufnahmen drüber. Das waren dann andere Geschichten, aber genauso grausam, er ist auf dem Feld ausgesetzt worden. Das waren alles seine Fantasien, um sich möglichst als armes Kind, das dann ganz schlimme Erlebnisse hatte und dann gerettet worden. Und jetzt natürlich dadurch, dass er zum Glauben gefunden hat, aus dieser tiefen herausgewachsen ist. Und das Faszinierende ist, dass diese Lügegeschichte von den Christen abgekauft wird. Das ist das Faszinierende. Da wird nicht hinterfragt, da wird nicht geschaut. Ich habe es ja erst mitgekriegt. Ich habe es ja selber erst mitgekriegt, weil ich keinen Kontakt mit dem Helme habe und auch keinen will. Mhm. Ich habe es ja mitgekriegt, erst als in Kirchheim an der Tick, hier in Kirchheim,
ja,
im Wochenblatt See, beim CVJM ist eine Veranstaltung. Mein Bruder tritt aus als der Bibelraucher. Dann sage ich, was ist denn da los? Bibelraucher, was ist denn das überhaupt? Habe erst mal das Buch mir organisiert. Mhm. Habe es vorher gar nicht gehabt. Und bin erschrocken, was ich da gelesen habe. Dann bin ich da nah an die Veranstaltungen und habe ihn konfrontiert.
Ja.
Was passiert bei unseren lieben Christen? Die haben mir mehr oder weniger rausgetrunken. Da hat kein einziger nachher mal angerufen und gesagt, sag mal, was war denn da los? Sie sind der Bruder von Herrn Bunz. Was ist denn da los? Nein, aber die Geschichte wird hochgehoben und alle sind ganz berührt. Und von der Liebe Jesus, wie er so ein armes Kindchen oder so ein armer Tropf aus der Tiefe der Dunkelheit. Und gleichzeitig wird gelogen. Mhm. Es ist kein Wort mehr. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Die Wahrheit wird gestrichen. Ich bin der Weg, die Lüge und das Leben. Das können Sie noch verwenden. Da wird gelogen, dass sich die Schwarte biegt. Und gleichzeitig wird das eigene Bedürfnis aufgenommen sein bei Jesus. Das ist ein Gefühl von aufgenommen sein bei Jesus.
Ja.
Wenn der Jesus-Energie zu spüren, dich zu spüren, das wird unterstützt. Und da wird keinerlei Fragestellung gemacht.
Okay.
Und das ist etwas, wo ich dann halt sehe, aha, ob das natürlich so eine echte Glaubensgeschichte ist, das mag man ja schon bezweifeln. Dann, gell.
Aber würden Sie dann Ihrem Bruder den Glauben absprechen, also dass er das quasi nur als Fassade macht?
Ja, klar. Also er benutzt es natürlich, um hier seine Bedürfnisse zu befriedigen. Ich meine, sonst würde er sich doch an irgendwelche Grundsätze der Bibel auch halten. Du sollst nicht Ehe brechen, fragen Sie mal seine Frau.
Mhm.
Ja. Aber du sollst nicht lügen, da fragen Sie doch mal die Leute, die involviert sind. Ja. Meine kleine Schwester, meine große Schwester, sei ganz große Schwester, du sollst nicht lügen, du sollst kein falsches Zeugnis reden. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Ich weiß nicht, wie viel brauchen Sie eigentlich?
Naja gut, man muss das schon recherchieren, weil das ist ja so, also Sie werfen jetzt Wilhelm da was vor und natürlich...
Ich werfe dem nichts vor. Ich sage nur, aha, es ist interessant, wie es läuft. Ich werfe ihm nur vor, was er gegenüber meinem Vater gemacht hat, da gehe ich ihn vor. Da haben auch Anzeige. Das einzige Problem war, das Verunglimpfen von Verstorbenen, was er ja eindeutig gemacht hat. Mhm. Da ist aber eine halbjährige Verjährungsfrist und ich habe das viel zu spät mitbekommen mit dem Buch. Okay. Ich hätte das sofort nach Auflage gemacht und dann wäre er vor der Kadi gezogen worden, von der Staatsanwaltschaft.
Ja. Okay.
Und das wäre eigentlich ein bisschen gewesen. Da hätten wir es mal vor Gericht ausfechten können. Oder stellen Sie sich mal vor, diese Aussage, die er behauptet, mein Vater hätte es gemacht vor Gericht.
Dass er sterben soll.
Er wäre immer Todesstrafe, aber bei ihm, den können Sie aufknüpfen. Überlegen Sie mal, das muss doch immer Protokoll erfasst sein. In jeder Gerichtsverhandlung nach dem Krieg ist ein Protokoll geschrieben. Warum? Die sind alle noch da.
Ja.
Kölner, guckt mal.
Ja, was mich noch interessiert, also Sie haben ja gesagt, Sie haben den Wilhelm im Gefängnis besucht.
Damals in der Untersuchungshaft in Ulm, ja.
Also ist es dann so, dass er zwei Menschen umgebracht hat, beziehungsweise einen?
Ja, das war, also das war auch damals, wissen Sie, das ist ein typisches Beispiel von Zigarettenbürschle. Mhm. Der Helmi war nie irgendwie kriminell in der Form, dass er aktiv war. Der ist immer in so Gruppe mitgelaufen. Ich habe ihn ja da oben in Stuttgart mal im Schiller besucht, mhm. In dem kriminellen Milieu da. Und da war es so, dass er, da haben die eine Klautour gemacht, sofort, er war hinten gesessen, so als Schmierensteher. Und da die Jungs, auf einmal kommt Polizei von hinten und die in der Knarre vorne. Und dann drücken sie ihm die Knarre, weil er der Blödeste ist von alle.
Okay.
Ihm drücken sie die Knarre in die Hände und sagen, schieß. Mhm. Und er macht das auch noch. So blöd ist der. Und er hat auch ihn zusammengeschaltet. Er hat auch nie mit den Verwandten oder mit den Leuten von dem toten Polizisten, es war einer, hat er auch nie Kontakt gehabt. Das ist alles dummes Geschwätz. Recherchieren Sie.
Ja gut, es ist schwierig, wenn die Namen natürlich verfälscht sind, wahrscheinlich im Buch. Dass man da nochmal dahinter kommt, ne? Hinter diese ganzen Dinge. Drum wende ich mich jetzt an Sie und schaue, wie weit ich komme. Und dann, ja.
Da kriegen Sie wahrscheinlich mehr Informationen von meiner Schwester. Die ist da noch tiefer drin.
Okay.
Die hat auch irgendwelche, das sind verschiedene Sachen gekommen.
Mhm.
Ja.
Ja, gut, dann.
Also ich,
Ja? Nee, bitteschön.
Ja, also das ist einfach die Tatsache. Ich meine, jetzt müssen Sie mal gucken. Also als Journalist ist das natürlich dann eine Recherchearbeit. Das ist mir schon klar.
Ja.
Aber dass der weiterhin auf der Bühne steht, das finde ich faszinierend. Und das zeigt mir einfach, wie stark man aufpassen muss, dass man da nicht in irgendwelche, also wenn es dieses Gott-Teufel-Geschichte da gibt, wenn in so teuflische Machenschaften eingezogen wird, was in meine Augen vom Helmi tatsächlich ausgeht.
Mhm. Mhm. Jetzt haben Sie vor ein paar Minuten schon gesagt, dass Sie irgendwie bewahrt worden sind von der allerhöchsten Macht. Ihr Name ist ja auf YouTube Tao irgendwas.
Ach nee, das ist nur ein, das ist Tao, Taoismus, das ist so ein, das waren so Beschäftigungen, wo ich 30, 40 Jahre alt war. Jetzt gehe ich da schon meinen eigenen Weg. Ich habe da das Glück, dass ich da eigene Zugänge gefunden habe.
Okay. Also, aber gut, Sie sind jetzt im Christentum nicht zugeneigt, so wie das sich manchmal anhört, oder?
Ich bin im Christentum sehr zugeneigt, dem Urchristentum, also dem wirklichen Christentum, aber nicht diesem, ich sag mal, Populisten-Christentum. Das ist doch nur noch ein Showbusiness, in meine Augen. Aber ich lasse die, sollen ihr Sache machen, das ist okay.
Okay. Gut, dann würde ich es mal bei dem belassen. Ich finde es interessant. Ich danke Ihnen für die Zeit, die
Kein
Sie
Problem.
Genommen haben. Und ja, vielleicht hören wir uns wieder. Was wäre denn der Ausgang? Also was würden Sie sich denn wünschen, wenn Ihre Wahrheit ans Licht kommt, was dann passiert?
Ach, was heißt da, was ich wünschen würde? Würde ich mir halt wünschen, dass endlich mal die Wahrheit ausgesprochen wird und dass gesagt wird, Helmi, du hast ja die Leute betrogen, du hast sie missbraucht. Im Endeffekt hat er sie auch missbraucht. Die ganze Christa hat er missbraucht, um sein eigenes Gefühl da hochzuziehen. Er hat die Bibel missbraucht, er hat eigentlich alles missbraucht, nur um seinen eigenen Vorteil rauszuziehen.
Mhm.
Mhm. Und da wär schon schön, wenn die mal auf den Finger klopfen
Okay.
und sagen, hey, da ist der größte falsche Prophet, den wir inzwischen auf Bühne gelassen haben. Es wäre mal interessant, das fand ich auch interessant.
Ja.
Ich meine, mein Video ist ja schon ein paar Mal viral gegangen, aber es hat oder zwei haben mal angerufen. Mhm. Aber auch vom CVJM hier in Kirchheim, Keuner hat angerufen. Das interessiert diese Populisten-Christen nicht. Das interessiert sie nicht. Die brauchen Schichtler, um ihre Gefühlslage zu stabilisieren, weil sie keinen echten, in meinen Augen, keinen echten Zugang zu Jesus haben.
Okay. Jetzt habe ich doch noch eine Frage, die mir noch eingefallen ist. Mhm. Vor dem Video läuft bei Ihnen Werbung und ich glaube währenddessen auch, haben Sie das Video monetarisiert?
Wie?
Also quasi,
Werbung.
Man kann Werbung vom Video schalten lassen, dass da weniger Geld reinkommt.
Nein.
Nein?
Habe ich nie gemacht, nein. Also das ist Werbung, das wusste ich nicht.
Ja, vorher kommt Werbung. Ich weiß jetzt aber, muss ich auch sagen, ich weiß jetzt nicht, ob das standardisiert ist.
Also ich habe da nichts, ich will da mit monetär nichts zu tun haben. Ich weiß, dass der Helme da schwer dahinter ist, aber das ist mein, ich brauche das nicht.
Okay. Mhm. Ja. Gut, dann danke ich Ihnen für das kurze Gespräch. Gut. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.
Zeit, gell? Ja, Ihnen ja. Gute Zeit. Tschüss.
Die Macht der Worte. Vielen Dank fürs Zuhören. Folge uns auf Instagram, Spotify, YouTube und Facebook. Wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere unseren Kanal und wir freuen uns über 5 Sterne bei iTunes. Wenn du Fragen, Anregungen oder Verbesserungsvorschläge hast, kontaktiere uns unter diemachtderworte@mail.de. Wir hören uns nächste Woche wieder.
Was ich niemals wollte mit dem Buch ist, irgendjemanden zu verletzen. Sondern für mich ist es wichtig, in diesem Buch herauskristallisieren, wie es zur Vergebung kommen kann. Und wie kostbar das ist, wenn man alles Vergangene hinter sich lassen kann und neu beginnen kann.